Wer weiß, dass das genau der Vers aus dem Psalm ist, den wir jetzt schon in dieser Woche. Es ist gut, wenn wir uns nicht mit Jonah vergleichen. Jesus selber sagt das, nämlich im Blick auf die ungläubigen Juden, die immer wieder ein neues Zeichen von Gott, von ihm gefordert haben, dass ihnen kein Zeichen gegeben wird, außer das Zeichen Jonah. Wir können verstehen, dass Jonah nichts daraus gelernt hatte und die Juden haben damals auch nichts daraus gelernt. Deswegen, die eigentliche Lehre ist ja nicht, bezieht sich nicht auf diese Verpflichtung deiner Familie gegenüber. Die eigentliche Lehre ist nicht das Getrenntsein von der Familie, dass man das nicht wiederholt, sondern das Getrenntsein von der Familie Gottes. Wir werden eindringlich gewarnt, unser Zusammenkommen nicht zu versäumen, obwohl das bei einigen Gewohnheit geworden ist. Im Hebräerbrief werden wir ausdrücklich finden. Heute sehe ich, dass du wirklich ernsthaft krank trotzdem in der Gemeinde bist. In der Vergangenheit war die Krankheit oft ein Anlass, nicht zu kommen. Das hoffe ich, passiert nicht mehr. Und da mache ich weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. In dem Psalm 18 oder 2. Samuel 22. Ich habe vor 3 Wochen gedacht, das ist ein Thema für einen Sonntag. Heute spreche ich das 4. Mal darüber und ich kann eine Sache schon ankündigen. Heute schaffen wir nur Vers 2. Beim letzten Mal, der Schwerpunkt, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Heute, der Herr ist mein Fels und meine Burg und meine Retter, mein Gott, mein Hort. Auf ihn werde ich trauen, mein Schild, das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Wir wissen, dass David diesen Psalm gebetet hat, als die ganzen Kämpfe vorbei waren. Einer der schwierigsten Kämpfe damals war um einen Berg, auf dessen Spitze eine Burg war. Das war so schwierig, diese Stelle zu erobern. Die Männer, die das gemacht haben, als Zeichen, wie treu sie da David ergeben sind, wie sehr sie ihr Leben zum Opfer bringen. Er hatte wie so einen Witz gemacht. Dann hat er gesagt, ach, ich möchte doch gerne aus dieser Wasserquelle einmal Wasser trinken. Das war wie eine Wette, weil er gesagt hat, das traut sich sowieso niemand, von dort Wasser zu holen. Und dann heißt es, einer von seinen Helden mit seinen Leuten haben sich aufgemacht und haben wirklich von dort Wasser geholt. Die mussten einen Haufen Leute erschlagen. Und die kamen tatsächlich zurück und haben gesagt, hier hast du dein Wasser. Wir lesen dann, David wollte das nicht trinken. Dann schüttet das aus als ein Trankopfer für Gott. Er macht damit deutlich, er ist es nicht wert, dass andere Menschen ihr Leben für ihn opfern. Solchen Mut, dass man sein eigenes Leben einsetzt, den kann man nur einsetzen um Gottes Willen. Das ist eine kleine Geschichte, die zeigt, was wirklich gute Leute zustande bringen. Jeder wünscht sich solche Mitarbeiter. Wenn hier David betet, der Herr ist mein Fels und meine sichere Burg, dann stehen solche Erfahrungen. Wenn man einmal wirklich im Gebirge ist, dann versteht man, wie klein der Mensch ist. Guck mal, in Syrien zum Beispiel kann man sehen, was Menschen Gewaltiges schaffen können. Man sieht es nicht so sehr durch das, was man baut, sondern durch das, was man zerstört. Dass Syrien so ein aufgebauter Staat ist, das hat einige tausend Jahre gedauert. Das Ganze zu zerstören dauert bloß ein paar Jahre. Da sieht man, was Menschen alles machen können. Wenn aber diese tausenden Bomben und diese Selbstmordattentäter und diese ganze Sprengstoff, den man dort benutzt hat, um ein ganzes Land platt zu machen, wenn man das, alles, ja, was dort benutzt worden ist, um das ganze Land platt zu machen, mhm, wenn man das Ganze nimmt, mhm, und schmeißt es irgendwo ins Gebirge, diese ganzen Bomben und Granaten und alles, was man jetzt benutzt hat, dann ändert das fast nichts. Vielleicht ist ein Berg ein bisschen kleiner. Vielleicht ist ein Tal mit ein bisschen auch mehr Schutt. Aber das Gebirge bleibt das Gebirge. Guck mal, nur um einen einzigen Tunnel durch die Alpen zu bohren, wo dann Eisenbahnen fahren, mit aller modernsten Technik, die Menschen in diesen vielen tausend Jahren erfunden haben, dauert 8 Jahre. Das ist eine Vorstellung, was das heißt. Der Herr ist mein Fels. Wir sind beeindruckt, wenn es mal ganz heiß ist oder wenn Schnee ist oder wenn mal dolle regnet. Tausende, Hunderttausende und vielleicht Millionen Jahren geht dieses Wetter schon über die Felsen. Ob da 10 Zentimeter Schnee oder 10 Meter Schnee sind, das ändert am Felsen gar nichts. Ich sage das als Bildnis, das heißt, der Herr ist mein Fels. Wenn wir diesen Vers lesen, dann denken wir, alles ist gut. Wir brauchen Glauben an Gott, dann ist alles perfekt. Wir vergessen eine Sache dabei. Ich lese das mal in kurzen Vers aus der anderen Psalm. 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und dann springe ich noch ein Stück weiter. Jesaja, Kapitel 28, Vers 16. Darum spricht der Herr Jahwe, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen oder wird nicht erschüttert werden. Ich komme ja aus dem Bauwesen. Ich habe das gelernt. Und mein Lehrstück war, ein Haus zu bauen. Das heißt Gesellenstück. Also, bevor man zugelassen wird, den Beruf selbstständig auszuüben, muss man in der Sache vollständig, also man muss das nachweisen, praktisch. Und mein Lehrstück war, ein Haus zu bauen. Und das unterste Geschoss war aus Naturstein, aus Felsenstein. Ich hatte es immer sehr beeindruckt. Der Steinbruch, aus dem diese Steine kamen, war ungefähr 15 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Ein großer Berg mit Granit, ganz fester Stein. Und schon mehrere Generationen vor mir, also schon meine, die Generation meiner Eltern und Großeltern, haben dort diesen Berg nach und nach abgesprengt und die Steine für die Häuser geworfen. Vor einigen Monaten war ich mal dort, bin vorbeigefahren und habe mir das angeguckt. Das wird heute immer noch gemacht. Schon mehr als 100 Jahre nimmt man aus diesen Felsen immer wieder Steine. Und in meiner Kindheit oder in meiner Jugend war das noch so. Dort wurde zweimal in der Woche der Fels gesprengt. Und in der Rest der Woche haben die Arbeiter diese Steine dann aufbereitet, haben die nochmal klein gemacht. Und als Baumeister muss ich von den vielen Steinen, die mir angeliefert werden, wählen, welche ich als Ecksteine nutze. Diese Steine waren teuer. Man hat möglichst nicht zu viel mehr gekauft, als man gebraucht hat. Und für uns als Bauleute war das immer schwierig, aus diesem großen Haufen die Steine zu finden, die in die nächste Schicht passen. Die müssen ganz gerade sein. Man muss aus diesem großen Berg wählen, wie man diese Schichten mauert. Und irgendwann am Ende wurde es immer schwieriger, brauchbare Steine zu finden. Ein einigermaßen vernünftiger Stein sieht ungefähr so aus. Er ist gleichmäßig, vernünftige Ecken haben. Und dann waren natürlich viele Steine durch die Sprengung einfach so schief geplatzt. Wir mussten die dann zuhauen. Man musste die dann spalten, so dass man die doch noch verwenden kann. Und am Ende blieb dann ein Haufen übrig. Die waren so schlecht, die konnte man nicht mehr benutzen. Die hat man dann klein geschlagen und in den Fußboden gepackt. Ich habe an dieser Sache einen wichtigen Punkt gelernt. Wir lesen in der Bibel, dass wir als lebendige Steine in das Haus Gottes eingebaut werden. Deswegen, viele sagen, die Kirche ist das Gotteshaus. Aber das ist höchstens ein schwaches Symbol. Gott wohnt nicht in Häusern, die von Menschen gemacht sind. Aber er wohnt in einem Haus, das aus Menschen gemacht ist. Aus heiligen Steinen. Und das heißt, der letzte Stein wird eingefügt werden mit dem lauten Ruf, Gnade, Gnade für diesen. Gnade für diesen letzten Stein. Das ist der letzte, der noch wertvoll ist. Alles anders abfallen. Der letzte Stein, der in den Haus gebaut wird, ist der letzte wertvolle Stein. Was dann übrig bleibt, ist abfallen. Dann kann man nur noch klein schlagen, Fußboden. Wir müssen aufpassen, dass wir die Gnade Gottes nicht verachten. Er will uns einfügen in diesen heiligen Tempel. Dort haben wir einen ehrenvollen Platz. Dann haben wir die Würde, zu der Gott uns berufen hat. Vielleicht sehen das nicht die Menschen um uns herum, aber Gott sieht das. Die heiligen Engel sehen das. Und diese ganze Bau ist gegründet auf diesen Eckstein, der Jesus Christus ist. Dieser ganze Bau Gottes ist gegründet von Jesus Christus als dem Eckstein. Das macht uns deutlich, was das heißt. Gott ist mein Fels. Ich bin aus demselben Material. Jesus Christus. Sagt das mal so: Wir sind alle aus einem Felsen herausgesprengt, damit wir in ein Haus eingefügt werden. Dann könnte man doch zufrieden sein, oder? Könnte man. Wenn man das Zweite nicht vergisst. Das lesen wir im Neuen Testament. Und erstaunlicherweise ist das ebenfalls zweimal aufgeschrieben. Und ihr wisst, dass Dinge, die mehrmals geschrieben sind, besonders wichtig sind. Einmal Matthäus 21 und einmal Lukas 20. Lest ihr erst die Stelle Matthäus 21, Vers 42. Habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden? Das haben wir eben gelesen. Ja? Von dem Herrn her ist dieses geworden und es ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, welches diese Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf welchen Irgend er fallen wird, den wird er zermalmen. Und dasselbe Lukas 20, Vers 17. Das ist, was geschrieben steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist ein Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, auf welchen Irgend er aber fallen wird, den wird er zermalmen. Ich komme nochmal auf die Geschichte von Annelie zurück. Dieselben gewaltigen Berge, die sie im ganzen Urlaub Gelegenheit hatte zu bewundern, und besonders an diesem Abend und in der Nacht und am nächsten Morgen. Da reicht ein kleines, ganz kleines Stück von diesem gewaltigen Berg, um die Knochen zu brechen. Und den Kopf so stoßen, dass man richtig wach wird. Das müssen wir wissen, Herr Lieben. Derselbe Gott, der ewige Fels ist, der sicherste Platz, die unerschütterliche Hoffnung, dieser selbe Gott, wenn wir unser Vertrauen nicht auf ihn setzen, ist in der Lage, uns in einem einzigen Augenblick zum Staub zu machen. Diese Entscheidung muss jeder von uns treffen. Deswegen ist das, was wir beim Seminar, bei der Taufe oder bei unserem Zusammenkommen bezeugen, so extrem wichtig. Entweder ist dieser Jesus Christus Herr, unser Retter, unsere Sicherheit, die Basis unseres Lebens. Oder er ist unser Richter, der am Ende unseres Lebens ein Urteil spricht, bei dem nichts mehr von uns bleibt, bei dem wir nichts ankommen. Keine Erklärung oder keine Rechtfertigung oder Entschuldigung. Deswegen müssen wir vorsichtig sein, wenn wir ein Wort vor ihm hervorbringen. Deswegen ist unsere Entscheidung tatsächlich eine Entscheidung für Zeit und Ewigkeit. Deswegen darf nichts im Himmel und auf der Erde und unter der Erde uns diesem festen Grund weg. Zu viel für heute. Amen.